Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich auf die Folie eingehen, die vorher kurz eingeblendet wurde. Ich darf bitten, dass wir einmal diesen Tageseinsatz in Essen angezeigt bekommen. Am 7.10. soll so ein Tageseinsatz da gemacht werden. Einige aus unserer Gemeinde sind auch schon da gewesen. Wir unterstützen ja ein Team, das die Gemeindegründungsarbeit in Essen da versucht aufzubauen, die von der Gemeinde Bielefeld ausgeht. Und wir sind als Partnergemeinde da tätig, unterstützen immer wieder. Und wenn so Tageseinsätze oder Wochenendeinsätze möglich sind oder gemacht werden, bekommen wir das immer mit. Letztes Mal durfte die Jugend da mitmachen, auch einige andere. Und wir möchten das auch gerne an die Gemeinde weitergeben. Also wer Zeit hat, an diesem Tageseinsatz mitzumachen, der sollte sich bitte in den nächsten Tagen bei mir persönlich melden. Ich gebe das dann weiter. An diesem Tageseinsatz soll es darum gehen, es werden Umfragen zum Thema Kirche durchgeführt. Und vor allem will man herausfinden, wieso gehen die Menschen eigentlich nicht mehr so gern zur Kirche und wieso werden es immer weniger. Und darum soll es gehen, rund um das Thema Kirche soll eine Umfrage in Essen durchgeführt werden und ihr dürft dann gerne da mitmachen. Es geht weiter mit Gideon. Das Thema heute lautet Sieg trotz Unsicherheit, Sieg trotz Angst, Sieg trotz Furcht. Das können wir sehr, sehr gut im Leben des Gideon beobachten. Wenn wir über Gideon sprechen, die Geschichte ist uns oder den meisten bekannt, er hatte es mit einem starken Gegner zu tun, die ihnen sehr, sehr hoch überlegen waren. Dann wissen wir, wenn wir reden, Gideon hatte den Sieg, dann bedeutet das, er hatte den Sieg über seine Feinde. Aber wenn wir diesen Text oder diese Predigt, den Inhalt heute auf uns übertragen wollen, dann müssen wir uns ja im Klaren sein, was bedeutet Sieg eigentlich für uns? Wenn ich sage, Sieg trotz Unsicherheit, ja, um welchen Sieg geht es hier? Denn wir haben keine Nation, gegen die wir kämpfen. Wir haben auch nicht andere Kämpfe, jetzt im Sinne von Wahlkämpfe. Also auch da befinden wir uns nicht in irgendeinem Kampf. Also um welchen Sieg geht es? Und ich möchte hier jetzt ganz klar die Menschen ansprechen, die noch nicht für Jesus sich entschieden haben. Das bedeutet, die sich nicht umgewendet haben, die nicht bei Jesus sind, die sich nicht bekehrt haben. Für die Menschen gilt die Predigt heute gar nicht mal so viel. Für die Menschen gilt zuallererst, dass sie sich zu Jesus kehren sollten. Mit deiner Sünde sollst du zu Jesus kommen und dein Leben sollst du Jesus abgeben und dann sollst du für ihn leben und ihm dienen. Und diese Menschen, die das erlebt haben, die spreche ich jetzt an. Wenn wir als Kinder Gottes Jesus nachfolgen, dann ist ja unser Wunsch, das ist auch ganz normal und ganz natürlich, dass wir Jesus auch dienen wollen. Und uns muss bewusst sein, dass wie Gideon damals einen starken Widersacher hatte, so haben auch wir als Kinder Gottes einen sehr, sehr starken Widersacher. Und das sind Dinge, die uns dann im Alltag begegnen, denn der Feind, der setzt uns sehr hart zu. Der Teufel, der gegen Jesus arbeitet, der setzt uns sehr, sehr hart zu. Und wir werden konfrontiert im Alltag mit Sünde. Wir werden konfrontiert mit Lüge, mit Mord, mit Hass, mit Sucht, mit Genuss, mit Egoismus. Und das prasselt alles auf uns ein. Und wenn wir in unseren Alltag denken, dann werdet ihr mir recht geben, genau so ist es auch. Und auf der anderen Seite ist der Herr Jesus, dem wir unser Leben anvertraut haben und wo wir sagen, ihm möchte ich dienen und ihm möchte ich nachfolgen. Und dann kommt der Widersacher und versucht uns davon abzuhalten. Und wie wir da in diesem Kampf siegreich durchgehen, darum soll es heute gehen. Dass wir am Ende siegen und dass wir für Jesus leben, ihm nachfolgen und ihm auch die Ehre geben. Um diesen Sieg geht es heute. Es gilt darum, dass wir in unserem Leben siegen. Jesus möchte nämlich nicht, dass wir in Sünde leben, er möchte, dass wir siegen. Das Problem aber dabei ist, dass der Feind, mit dem wir es zu tun haben, viel zu stark ist. Ihr Lieben, wir haben keine Chance. Der ist uns haushoch überlegen, deshalb sind wir auf die Hilfe Gottes angewiesen, genauso auch wie es Gideon war. Er war auf Gott völlig angewiesen und heute werden wir in der Geschichte sehen, wie wir siegen können, dass Gott am Ende die Ehre bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Predigt erinnern könnt, das ist schon ein paar Wochen her. Da ging es um das Thema, wen kann Gott gebrauchen? Und wir haben das anhand von Gideon gesehen, wen Gott eigentlich gebraucht, dass die Wahl nicht unbedingt auch unsere wäre. Gott gebraucht Menschen, die sich verstecken. Gott gebraucht Menschen, die verzweifelt sind. Und Gott gebraucht Menschen, die am Ende doch Gott erkennen. Das war so grob zusammengefasst, das, was wir letztens beobachten konnten am Leben von Gideon. Und Gideon war so ein Mensch, der in dieses Profil passte. Der hatte genau das Profil. Und Gott hat diesen Menschen berufen und die Umstände, ich erzähle uns das einmal kurz, damit wir wissen, in welcher Zeit wir uns eigentlich befinden und wie die Umstände waren. Die Umstände, die waren wirklich mehr als schlecht. Also schlecht ist wirklich untertrieben. Die waren unerträglich schwer. Die Midianiter, es waren nicht nur die Midianiter, sondern die haben sich mit den Amalekitern und noch mit einigen Völkern aus dem Osten zusammengetan und sind gegen Israel ausgezogen. Und es ging gar nicht mal darum, sie kriegerisch zu besiegen, sondern einfach das Land zu verwüsten. Und wir müssen das so vorstellen, dass sie alles, was sie hatten, denn es steht da in der Bibel, dass sie ihre Ziegen, ihre Rinder, alles mitgenommen haben, um das Land wirklich stark zu verwüsten. Und jedes Mal, wenn das geschehen ist, so heißt es in der Bibel ganz deutlich, es ist an Nahrung nichts übrig geblieben. Das war von den Midianitern eine erzeugte, eine herbeigeführte Hungersnot. Und wenn wir jetzt an unsere Familien denken, dann wird uns schon ein bisschen anders, dass man zusehen muss, wie die Kinder hungern und dass wir ihnen nichts anbieten können. Und es geht Jahr um Jahr so. Und die Israeliten haben angefangen, sich zu verstecken, sich in Höhlen zu verstecken und irgendwie die Nahrung heimlich zu erzeugen, wie auch immer das geschehen ist. Und Gideon war ja so einer, der sich auch da versteckt hat, als Gott sich ihm offenbart hat. Und jetzt ist interessant, die Israeliten, die sich von Gott abgewendet haben und diesen anderen Göttern nachgelaufen, die schreien jetzt in ihrer Not, schreien die zu Gott. Es war kein Abendgebet, es war kein Morgengebet, es war kein normales Gebet, sondern es war ein Schreien und es war ein Flehen. Und die haben sich zu Gott hingewendet und schrien um Hilfe. Und auf ihr Schreien hin antwortet Gott sehr, sehr hart. Er sagt, ihr Lieben, ihr seid weggelaufen von mir. Und jetzt wollt ihr meine Hilfe? Da sind die Götter. Und er lässt sie dabei stehen. Aber Gott ist ein barmherziger Gott. Und ohne, dass er es dem Volk zusagt, erbarmt er sich über das Volk. Und er beginnt mit Gideon den Weg des Sieges, dass das Volk befreit wird von den Midianitern. Auf drei Punkte möchte ich heute eingehen, wenn es darum geht, Sieg trotz Unsicherheit. Zum einen werden wir uns Gedanken machen, Sieg im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden. Dann werden wir uns darüber Gedanken machen, Sieg im eigenen Herzen und schlussendlich Sieg über die Feinde. Wir erinnern uns vielleicht dunkel, dass der Gideon berufen wurde und dass er schon so seine Unsicherheiten hatte, aber er ließ sich berufen von dem Herrn und er hat erkannt, dass das der Engel des Herrn war. Das ist ein Titel für den Herrn Jesus selbst und wusste, dass er von Gott selbst berufen wurde. Bevor er aber in die Schlacht zieht, gibt Gott ihm einen Auftrag, mit dem er vielleicht gar nicht so gerechnet hat. Nämlich soll Gideon erstmal nach Hause gehen und zu Hause aufräumen. Und er bekommt von Gott den Auftrag, und das lesen wir in Richter Kapitel 6, Vers 25 bis 26. Gott spricht zu ihm: Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Also Gideon wird nach Hause geschickt und Gott sagt ihm, räum auf, hau die Götzen um, vernichte alles und anstatt der Götzen sollst du jetzt einen Altar für den lebendigen Gott aufbauen. Was macht Gideon? Gideon, es war ja nicht sein Haus, es war ja das Haus seines Vaters. Gideon tut das auch. Was hier bemerkenswert ist, schau mal, man liest das in der Bibel, dass das Volk Israel zu Gott geschrien hat. Aber gleichzeitig hatten die Götzen im eigenen Haus. Und man sieht es hier in der Geschichte, dass sie sich von diesen Götzen überhaupt nicht abgewendet haben. Dass ihr Herz noch total an den Götzen hing. Denn als Gideon die Götzen vernichtet hat am nächsten Tag, wollten sie ihn dafür umbringen. Und sie wollten ihn töten. Gideon muss in seinem Haus aufräumen. Und ich habe das in meinem Leben auch beobachtet, dass du Gott anbeten kannst, dass du dem lebendigen Gott dienen kannst und ihn sogar um seinen Schutz bittest, aber dass du gleichzeitig eigene Wege gehst. Und das ist alles möglich. Genauso wie das Volk es getan hat. Sie schreien zu Gott um Hilfe und gleichzeitig beten sie andere Götter an. Und das sollte aufhören. Und Gideon tut das, weil er aber sich fürchtet, das bei Tageslicht zu tun, weil er wusste, die Menschen hängen an den Götzen. Und wenn er das bei Tageslicht tun würde, wer weiß, was passieren könnte. Also entschließt er sich mit 10 Männern, die unter ihm standen, mit 10 Männern dieses bei Nacht zu tun. In einer Nacht- und Nebelaktion besorgt er die 2 Stiere, wie Gott es ihm aufgetragen hat, und er reißt alles nieder. Reißt alles nieder, das schafft er alles in der Nacht, und er baut auf den Altar für Gott und bringt auch Gott dieses Brandopfer da. Und am nächsten Morgen stehen die Menschen aus der Stadt auf und die sehen, dass der Götze zerstört ist, dass der Altar, das Aschera-Bild, dass das völlig zerstört ist. Und sie sehen stattdessen einen Altar mit einem Brandopfer für Gott. Und das sollte sie doch eigentlich schon zum Nachdenken bringen. Aber die Menschen, die hatten die Götzen so tief im Herzen, dass sie gesagt haben, wer ist das denn gewesen? Und dann haben die angefangen, Nachforschungen zu machen und sind dahinter gekommen, dass Gideon es war. Sie sind zum Vater von Gideon gegangen und haben gesagt, Herr, mit deinem Sohn, er wird jetzt sterben. Und so frech wie diese Menschen auch waren, so kühn und so mutig hat der Vater Gideons auch geantwortet. Und ich finde das stark, wie er das macht. Er sagt, ihr wollt meinen Sohn töten, weil er die Götze niedergerissen hat? Wenn er das gemacht hat, dann soll Baal, der Götze, der soll selbst für sich streiten. Und er antwortet, wer heute meinen Sohn anfasst und wer Baal nicht selbst streiten lässt, der soll sterben. Da wurden die erstmal mundtot gemacht. Also er hat kühn und einfach, naiv und logisch geantwortet. Und ich glaube schon, dass die Menschen an diesem Punkt ein bisschen zum Nachdenken gekommen sind, wo sie dachten, stimmt, wir haben Götzen aufgestellt, die gar nichts tun können. Wenn man sie niederreißt, passiert nichts. Stumme Götzen. Und so ist der erste Sieg zu Hause in den eigenen 4 Wänden geschehen. Gott hat das Gideon aufgetragen und Gideon war tatsächlich gehorsam. Er hat die Götzen zerstört. Und wenn wir siegreich sein wollen in unserem Leben, dann sollten auch wir anfangen, zu Hause aufzuräumen. Die Götzen, die da nicht hingehören, wegzuschaffen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir, wie Gideon es getan hat, nicht nur die Götzen beiseite schaffen oder zerstören, sondern dass anstelle dessen Gott unser Leben ausfüllt. Wie kann das in unserem Leben aussehen? Denn wir bauen keine Altäre mehr. Vielleicht hast du dir zur Angewohnheit gemacht, abends, wenn der Tag zu Neige geht, abends zum Entspannen, dir einige Filme anzuschauen oder, wie man es heute auch sehr gerne mag, Serien. Und das nimmt einen schon mit. Und ich glaube schon, dass das Spaß macht. Und das machst du Abend für Abend. Du nennst dich aber Kind Gottes und du merkst, dass so viel Zeit dabei verschwendet wird. Und dass du diese Zeit jeden Abend eigentlich für Gott so gut investieren könntest. Und was tust du jetzt? Jetzt entschließt du dich, das sein zu lassen. Und du verzichtest auf die Filme, verzichtest auf die Serien, die abends so viel Zeit schlucken. Aber was machst du jetzt? Und jetzt ist es wichtig, dass du nicht in dieser Leere bleibst, sondern dass du erste Schritte tust und wirklich aktiv anfängst, auch Gott zu dienen. Das geht so. Ihr wisst, dass Montagabend die Chorprobe ist. Wenn ihr gerne singt, dann meldet ihr euch zum Chor. Also ist der Montagabend schon mal sinnvoll gefüllt. Ihr wisst, dass wir Dienstagabend unsere Kinderstunden und Kindertreffs haben. Wenn euch die Kinderarbeit am Herzen liegt, dann meldet ihr euch dafür. So ist der Dienstagabend schon mal sinnvoll gefüllt. Ihr wisst, dass wir Mittwochabend eine Bibelgebetsstunde haben. Auch dazu sind alle ganz herzlich eingeladen. Und wir haben Zeit dafür. Und die Abende werden sinnvoll gefüllt. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir anfangen, aktiv die Leere, die dadurch entsteht, dass wir die Götzen aus unserem Leben vertreiben, durch den Dienst für Gott zu füllen, aktiv zu werden. Und das ist wichtig, dass wir wirklich erste Schritte tun. Für Gideon hieß es, zu Hause ist der Sieg errungen. Jetzt konnte es weitergehen und es ging auch tatsächlich weiter. Denn es heißt gleich weiter in dem Bibeltext, dass die Midianiter wieder aufgezogen sind. Die haben wieder die Amalekiter, wie sie es sonst auch getan haben, herbeigerufen. Dann noch andere Stämme aus dem Osten, die sind alle mitgezogen. Und alle wieder gegen das Heer gegen Israel. Und jetzt waren die dabei zusammen. Der nächste Schritt war aber nicht, die Feinde zu besiegen, sondern Sieg im eigenen Herzen zu bekommen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Sieg im eigenen Herzen, trotz Unsicherheit. Gideon hatte fast durchgehend, in dieser Geschichte merken wir das, fast durchgehend eine Schlacht zu kämpfen. Das war die Schlacht mit seiner Angst, mit seiner Unsicherheit und mit seiner Furcht. Und wir lesen es in dieser ganzen Biografie von ihm, dass er immer damit zu kämpfen hatte, dass er immer unsicher war. Und vielleicht kennst du solche Zustände und Empfindungen, vielleicht hast du sogar genau dasselbe, auch als Kind Gottes, dass du dir unsicher bist, dass du ängstlich bist, dass du furchtsam bist. Vielleicht kommen noch andere Zustände dazu. Vielleicht hast du mit Unzufriedenheit zu kämpfen, mit Hass, mit Wut und so weiter, mit Zwietracht. Dann hör jetzt genau zu, wie Gott das bei Gideon gemacht hat, dass er zum Sieg durchgedrungen ist. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Als erstes lesen wir in Kapitel 6, Vers 34, nachdem zu Hause alles aufgeräumt war, lesen wir, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und Gideon ließ die Posaune blasen und rief die Abisriter auf, ihm zu folgen. Was ist passiert? Gott hat Gideon mit dem Geist Gottes erfüllt. Und jetzt war es Gideon möglich, direkt Verbindung mit Gott durch den Geist, der in ihm war, zu haben. Gott konnte durch den Geist in Gideon wirken. Und direkt danach lässt Gideon auch einige Stämme Israels zu sich holen. Denn er hatte ja ein riesiges Heer. Wir lesen es später, dass das Heer mindestens 120.000 Mann groß war. So viele Krieger hatte Gideon nicht, also ließ er einige Stämme rufen. Und wir wissen, dass in Israel das Volk in Stämme aufgeteilt war. Es fängt an von Ruben, dann Simeon, dann Levi, dann Juda und so weiter. Und er ließ drei Stämme holen, nämlich Asser, den Stamm Asser, den Stamm Naphtali und Stamm Sebulon. Und die kamen auch. Und insgesamt waren das jetzt 32.000 Mann, die jetzt beisammen waren. Das ist schon eine stolze Zahl. Gideon lässt die Israeliten rufen und sie kamen auch. Und zudem erfüllte der Geist Gottes Gideon, und eigentlich sollte Gideon jetzt ermutigt sein, so würden wir denken, aber es ist nicht so. Er hatte trotzdem Angst und Zweifel und er drückt es in einem Gebet aus. Und wir lesen es, Kapitel 6, Vers 36. Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Er fängt das Gebet an. Willst du Israel erretten, wie du zugesagt hast? Wie hat Gott ihn berufen? Es heißt ganz deutlich, Kapitel 6, Vers 14. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Vers 16 sagt der Engel des Herrn, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Es war nicht eine Option, sondern es war ein Auftrag Gottes und eine Zusage, die Gott ihm gegeben hat, er wird es tun. Und Gideon betet, weil er Zweifel hatte, stellt er die Frage, Gott, wenn du wirklich erretten willst, dann erhöre bitte das Gebet. Also er zweifelte immer noch daran, dass Gott ihm wirklich den Sieg geben wird. Und das ist auch verständlich, das ist menschlich, das kennen wir alle. Und er hat ein ganz, ganz merkwürdiges Anliegen. Er sagt, heute Nacht werde ich ein Stück Wolle hinlegen und wenn nur auf diesem Stück Wolle der Tau ist und alles ringsherum trocken, dann glaube ich, dass du uns den Sieg schenken wirst. Und genauso passiert es auch, unfassbar. Er fühlt die Wiese ab und es ist alles trocken. Und dann geht er auf das Stück Wolle und er presst Wasser raus, eine ganze Schale voll. Aber das reichte noch nicht. Gideon geht nochmal zu dem Herrn und er sagt, bitte. Und wir lesen es weiter, Vers 39, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Merken wir diese Furcht Gottes, die Gideon hier hatte. Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht. Am nächsten Morgen war es genau andersrum. Die Wolle, die war total trocken und die ganze Wiese, die war total feucht. Und so ist Gideon jetzt weitergezogen. Ist auch interessant, wie Gideon das macht. Aber noch interessanter ist, wie Gott das macht. Wie behutsam Gott hier mit Gideon umgeht und wie stark er sich auf Gideon einlässt, auf seine Zweifel. Ihr Lieben, Zweifel können wirklich und Unsicherheiten, Ängste, die können uns wirklich die letzte Kraft rauben, aber Gott ist doch da. Und wenn wir mit dieser Unsicherheit und Angst, mit dieser Furcht zu Gott kommen, dann wird er sich wie um Gideon auch um uns kümmern und wir werden das merken. Aber das war noch nicht alles, es geht noch weiter. Gott hatte noch vor, den Gideon viel stärker herauszufordern, als er es eigentlich geahnt hat. Und mir tut der Gideon auch ein bisschen leid. Wir müssen uns vorstellen, da gab es das feindliche Heer. Kinder, was hatte ich gesagt? Wie viele Männer waren das? Bitte? Das war das Heer von Gideon. Die Feinde, wie viele waren die? Mindestens? Freut mich, dass ihr alle gut zuhört. 120.000, jetzt haben wir die Zahl im Kopf. 120.000 waren die Midianiter, mindestens. Vielleicht waren es noch ein paar mehr. Und das Heer von Gideon waren 32.000. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass 4 Midianiter auf einen Israeliten treffen. Ist noch möglich oder wäre noch möglich, wenn das wirklich starke Kriegsmänner wären, die aus Israel, aber ist schon schwer. Und was sagt Gott? Der Herr sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, das ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen von den Ohren des Volks: Wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. Und so hat Gideon das Volk jetzt gefiltert. Und alle, die Angst hatten, alle, die ängstlich und furchtsam waren, die durften nach Hause gehen. Die wurden nicht beschimpft, die wurden auch nicht gerichtet, gar nicht. Gott schützt die Ängstlichen. Das ist unfassbar. Das ist eine Schlacht, die vor ihnen steht und er sagt, alle, die ängstlich sind, die können alle nach Hause gehen. Und auch Gideon macht ihnen keinen Vorwurf, wir lesen es hier nicht. Und ich stelle mir das so vor, denn es wird nicht beschrieben, wie das gegangen ist, aber da fangen die ersten 10, 20 Männer an. Also ich habe Angst, ich gehe nicht in den Krieg. Dann sind es auf einmal 50. Und dann merken die besten Freunde, wenn der geht, dann gehe ich auch. Sind es 100, auf einmal sind es 1000. Wie viele sind das am Ende? 22.000. Wir haben 32.000 Männer und Gideon dachte, gut, also wenn Gott noch ein bisschen Kraft gibt, dann könnte es schon passen. Jetzt gehen 22.000 weg, mehr als die Hälfte. Und der Gideon steht da mit den restlichen 10.000 und denkt sich, wird schwierig. Es sind 22.000 gegangen und 10.000 bleiben über. Wie viele Midianiter treffen jetzt auf einen Israeliten? Wer ist gut in Mathe? Ungefähr 12. 12 Midianiter gegen einen Israeliten. Und Gott spricht weiter, das Volk, Kapitel 7, Vers 4, das Volk ist noch zu zahlreich. Also Gideon dachte, ich höre nicht richtig. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und dort wollte Gott sie nochmal filtern. Und Gott gibt dem Gideon ganz merkwürdige Anweisungen. Er sagt, Gideon, achte drauf. Von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich dir aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mit dir ziehen. Und Gideon führte das Volk hinab ans Wasser und der Herr sprach zu Gideon. Und jetzt kommt die Anweisung. Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Also bitte. Ja, was ist das für eine Anweisung? Geschwister, ich dachte jetzt an die Männerfreizeit, wo wir jetzt auch wandern waren. Stellen wir uns mal vor, weil einige hatten das dieses Jahr auch gemacht, dass wir in den Bergen Österreichs wandern würden. Und da gibt es ja auch Bäche, die man kann einfach trinken. Das ist wirklich Trinkwasser. So, und jetzt hätten wir irgendein Bauprojekt. Das Bauteam hat irgendwas geplant. Und wir stellen uns die Frage, wie viele und welche Männer sollten an diesem Bauprojekt teilnehmen? So, und dann wären wir jetzt in Österreich unterwegs und in ein paar Meter würden wir an diesen Bach gelangen. Und Gott sagt zum Bauteam, die Männer, die wie ein Hund das Wasser lecken, die werden am Bauprojekt teilnehmen, alle anderen nicht. Jeder aus dem Bauteam wüsste, also dann arbeite ich alleine. Ja, ist doch so. Ich weiß nicht, wie Gideon das gesehen hat, aber er dachte auch, also bei dieser Anweisung wird ganz schön dünn das Ganze. Ich weiß nicht, ob es damals so üblich war, aber anscheinend nicht. Denn von diesen 10.000 gab es 300 Wilde, die sich auf den Boden gelegt haben und das Wasser geleckt haben. Ja, ihr Lieben, ich möchte uns in das Bild mitnehmen, wie ungewöhnlich und komisch das gewesen ist. Kinder, ich habe mal eine Frage. Wenn da ein Bach ist, wie viele Positionen hat der Mensch zur Auswahl, um mit dem Mund und mit der Zunge das Wasser zu sich zu nehmen? Wie viele Positionen gibt es? Ich bin nur auf 2 gekommen. Also entweder auf allen 4, da muss man sich bücken, dann ist es nicht möglich zu lecken. Oder du legst dich auf den Bauch und leckst das Wasser. Aber können wir uns vorstellen, wie komisch das war? Und da gab es die anderen, 9.700. Die haben hübsch die Ärmel hochgekrempelt. Die haben alles zur Seite gelegt und dann ganz ordentlich, wie es sich laut der Etikette gehört, vom Mund von der Hand in den Mund. Aber die durften alle nicht mitgehen, sondern nur die Wilden, die sich nichts aus der Etikette gemacht haben, sondern die das Wasser geleckt haben. Jetzt waren es 300 Mann. Wie viele Midianiter treffen jetzt auf einen Israeliten? 120.000 und 300. Wer ist gut in Mathe? 400. Also das ist schon unmöglich. Wenn du einen Israeliten hast und da kommen 400 Midianiter. Und da war selbst Gideon klar, jetzt ist alles verloren. Also wenn Gott uns jetzt nicht hilft, dann ist alles verloren. Und genauso sollte es ja auch sein. Denn Gott sagt, ihr seid zu zahlreich, das sind zu viele. Ihr könntet am Ende sagen, unsere Hand ist es gewesen, die uns von den Midianitern errettet hat. Und so sollte es nicht sein. Am Ende sollte Gott die Ehre gebühren. Ich glaube, dass wir, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Kindern Anstoß gegeben, sich merkwürdig zu Hause am Essenstisch zu verhalten. Ihr könnt das gerne mal im Badezimmer probieren. Ne? Stellt ihr ein Schälchen auf den Boden und dann versucht ihr mal, wie das ist. Also es ist schon komisch gewesen. Ich glaube, es geht hier weniger darum, wie wir Wasser trinken sollten oder was wir aus der Etikette machen, sondern es geht darum, Gott wollte Gideon klar machen, bleib mir bitte gehorsam und bleibe dabei. So komisch der Auftrag auch ist. Aber sage, gehe danach. Und Gideon war gehorsam und er hatte am Ende 300 Mann. Sieg im eigenen Herzen. Hatte Gideon jetzt Sieg im eigenen Herzen? Gar nicht. Überhaupt nicht. Denn er hatte nur diese 300 Mann. Aber er kommt nicht nochmal zu Gott. Er bittet nicht nochmal zu Gott. Schaut mal, als er vorher zu Gott gebetet hat, und ihm um das Zeichen gebeten hat, dass Gott ihm die Sicherheit gibt, da ist Gott auf ihn eingegangen. Beim zweiten Gebet sagte Gideon, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich. Er hatte Angst, dass Gott wütend wird, weil Gideon zweifelt. Gideon war immer noch nicht ruhig, aber er hat sich nicht getraut zu beten. Aber Gott sieht in das Herz. Und was sagt Gott dem Gideon? Kapitel 7, Abvers 9. Das ist die Situation, dass Gideon mit den 300 Mann sich oben gelagert hat und die Midianiter mit den über 120.000 Männern, die waren in einem Tal. Und die Bibel sagt, die waren nicht zu zählen. Die ganzen Rinder, Kamele und das ganze Kriegsheer, das konnte man menschlich gesehen nicht zählen, das war nur ein Getümmel. Und Kapitel 7, Abvers 9 sagt der Herr zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Also der Herr treibt Gideon bis an die Grenze. Jetzt soll Gideon in der Nacht ins Lager der Feinde gehen. Lesen wir weiter. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab, bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Also Gideon hatte Angst, alleine hat er sich nicht getraut. Und Gott sagt, wenn du Angst hast, dann nimm deinen Diener Pura mit. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Den hat er mitgenommen, dann sind sie nachts runtergegangen in das feindliche Heer und haben sich rangeschlichen und haben den Gesprächen gelauscht, die die Nachtwache da geführt hatten. Und wir lesen ab Vers 13, als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel und kehrte es um, das Oberste zu unterst, so dass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, der Nachtwache, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Das müssen wir uns vorstellen, dass die gottlosen Feinde, die sprechen darüber und ermutigen den Gideon, der zuhört, von dem die gar nichts wissen, dass er hinter ihnen ist. Gott macht das schon fantastisch, oder nicht? Da wird Gideon durch seine Feinde wird er ermutigt. Und was macht Gideon jetzt? Vers 15, als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, denn die haben das ja auch ausgelegt, also so freundlich waren die, fiel er anbetend nieder, da wo er lag, wo er sich rangeschlichen hat, fiel er auf das Angesicht und hat Gott angebetet. Und danach ging er in sein Lager zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Und hier waren die Ängste und Zweifel endlich besiegt. Das ist der Sieg. Da hat Gott ihn nach und nach hingeführt. Aber Gott hat ihn echt erst durchs Tal fahren lassen, sodass Gideon an allen verzweifeln musste, an seinen Männern, an seine Kraft. Also er hatte nichts mehr. Und durch seine Feinde lässt Gott ihn ermutigen. Kommt uns das bekannt vor? Wir denken an den Auszug Israels, als sie vor aus Ägypten nach Kanaan unterwegs sind. Da mussten sie auch einige Völker besiegen, die sich ihnen in den Weg gestellt hatten. Und die hatten gegen die Amalekiter gekämpft und so weiter. Und jetzt war das Volk der Moabiter dran. Und wir lesen es in 4. Mose 22, da steht, die Moabiter fürchteten sich aber vor den Israeliten, wegen dem, was die Israeliten den anderen Völkern angetan hatten. Da hat Gott dafür gesorgt, dass der Ruf ihnen vorauseilte und dass die Gegner verzagt wurden. Wir denken an die Geschichte von Josua, als er das Land Kanaan eingenommen hat. Was lesen wir in den ersten Kapiteln, als sie das Land, gerade die Stadt Jericho, ausgekundschaftet hatten? Da lesen wir von der Frau Rahab, die berichtet es den Männern, das ganze Volk aus Jericho ist verzagt. Alle haben Angst vor dem, weil sie gehört haben, was Gott mit euch als Israeliten getan hat. Da hat Gott dafür gesorgt, dass die Feinde in Schrecken versetzt werden. Und genau das Gleiche passiert ja auch bei Gideon. Gott kämpft für sein Volk. Und als Gideon die Zweifel hatte, unsicher war, zu Gott gebetet hat und so weiter, dann hatte er diese komische Anweisung, die Männer durchzufiltern. Und er hatte diese innerlichen Kämpfe. In dieser ganzen Zeit hat Gott schon dafür gesorgt, dass die Feinde vor Gideon verzagen. Er hatte das die ganze Zeit schon in der Hand. Gott kämpft für sein Volk und für seine Leute und er besiegt die Feinde eigentlich, ehe der Kampf wirklich stattfindet. Wie geschah jetzt der tatsächliche Sieg? Denn Gideon hatte Sieg zu Hause. Gideon hatte jetzt Sieg im eigenen Herzen. Und wie geschah jetzt der eigentliche Sieg? Und damit komme ich zum letzten Punkt, Sieg über die Feinde. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt noch etwas. Ich bin so in der Geschichte drin, ich habe die Zeit überhaupt nicht im Blick. Jetzt kommt Gideon zu den 300 Mann und die 300 Mann werden in drei Abteilungen eingeteilt und er gibt jedem ihre Waffen, nämlich eine Posaune, andere Übersetzungen sagen Schofahorn, einen leeren Krug und eine Fackel. Das waren die Waffen, mit denen diese 300 Mann kämpfen sollten. Und die Midianiter, ich sagte das ja schon, die befanden sich in einem Tal und eigentlich wird das kein Kriegsherr machen. Das macht man nicht, dass man sich in einem Tal lagert, denn es ist eine viel zu leichte Angriffsfläche für den Gegner. Das zeigt, dass die Midianiter überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass die Israeliten wirklich angreifen würden. Denn die haben die Israeliten schon mitbekommen, dass sie alle kuschen, wenn die Midianiter kommen. Und deswegen ließen die sich unbedacht im Tal nieder und Gideon hat die drei Abteilungen eingeteilt. Und so haben sich diese 300 Mann um dieses Tal verteilt. Und dann sagte Gideon, wenn ich anfange und in das Horn stoße, tut ihr das Gleiche. Und ihr sollt rufen für den Herrn und für Gideon. Wieso sollten sie auch für Gideon rufen? Wir erinnern uns an die Nachtwache, die gesagt hatten, es ist das Schwert des Gideons. Gideon war in ihren Augen, in ihren Ohren, war das wirklich ein Begriff des Schreckens. Und so sollten diese Männer nachts rufen für den Herrn, den lebendigen Gott und für Gideon. Und die Feinde, denen hat das wirklich zugesetzt. Und Gideon fing an und stieß in die Posaune und seine Leute stimmten in den Ton mit ein. Und ich weiß nicht, wie viel wir heute hier sind. Ich weiß es nicht, ob das um die 300 sind. Aber wir können uns vorstellen, dass wenn Männer, und das waren die Ungehobelten, das waren die, die keine Hemmung hatten, die haben nicht Piano gespielt, sondern die haben in das Horn gestoßen und da war richtig Power dahinter. So, und dann ist dieser Ton in einem Ton verschmolzen. Und was hat Gott getan in diesem? Gott hat dafür gesorgt, dass die Soldaten der Midianiter, als sie das gehört haben, total in Verwirrung geraten sind. Und die haben angefangen, sich selbst umzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Während das Orchester oben spielt, schlägt Gott die Schlacht für sie. Und sie erringen einen großen Sieg. Da heißt es, Vers 22, und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bet-Schitta und Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. 120.000 Mann fliehen vor 300 Mann. Das muss ein gewaltiges Bild gewesen sein. Und so ist Gott mit Gideon zum Sieg gekommen und er hat das Volk von den Midianitern befreit. Ich möchte gerne zusammenfassen, wenn wir Christus nachfolgen, werden wir Widerstand erleben und wir werden angefochten. Das ist uns allen bewusst. Aber wie können wir siegen? Erstens, indem wir zu Hause aufräumen und indem wir die Götzen zerstören und anstelle dessen Gott unser Leben ausfüllen lassen und unser Leben ihm widmen und auch ihm dienen. Und dazu gehört, dass wir wirklich erste Schritte tun und wirklich aktiv werden, dass wir uns bewegen. Zweitens, wir schauen in unser Herz und geben Gott unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, Unzufriedenheiten, Zwietracht, Hass, alles das, was da drin ist, das geben wir Gott ab, sodass wir auch in unserem Herzen den Sieg bekommen. Das ist ganz wichtig. Die Zusagen, die Gott uns gegeben hat, die nehmen wir persönlich an. Und dadurch, dass wir mit dem Wort Gottes eins werden und mit den Verheißungen Gottes wirklich in Anspruch nehmen, dadurch werden wir den Sieg in unserem Herzen bekommen. Und jetzt kommt das Letzte. Wie erringen wir tatsächlich den tatsächlichen Sieg, wenn wir gehorsam sind und das tun, was Gott sagt, egal was es ist? Gideon hatte den Sieg nicht vorher, sondern als er alles das getan hat, was Gott ihm gesagt hat, nach und nach, so komisch es auch war, hat Gideon am Ende den Sieg davongetragen. Und so wird das auch in unserem Leben sein, weil Gott es zusagt. Wir müssen erste Schritte tun und Gott gehorsam sein und er wird uns den Sieg schenken. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Lasst uns aufstehen.